FAZ Digitec.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcasts in Corona-Zeiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Chefredakteur für die digitalen Produkte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und am Telefon haben wir heute wieder einen Gast, und zwar Professor Guido Quelle von der Mandatenmanagementberatung in Dortmund. Hallo Herr Quelle, schöne Grüße nach Dortmund.
Hallo Herr Knob, schöne Grüße aus Ihrer alten Heimat.
Vielen Dank. Lieber Herr Quelle, sagen Sie doch ganz kurz, was Sie eigentlich beruflich machen und warum das in dieser Woche ganz besonders auch in den Digitec-Podcast hineinpasst.
Ja, ich bin geschäftsführender Gesellschafter, seit 01.01. nicht mehr Alleingesellschafter, aber Hauptgesellschafter der Mandatmanagementberatung in Dortmund. Und wir beschäftigen uns seit 30 Jahren damit, Unternehmen zu gesundem, profitablen Wachstum zu führen. Und ich habe noch verschiedene andere Hüte, Hochschullehrer und Autor, Redner, aber das ist meine Kernaufgabe und das ist auch gerade jetzt in dieser Zeit eine besonders wichtige Aufgabe, weil Wachstum ja plötzlich gar nicht mehr in Rede zu stehen scheint.
Alle reden in der
von
Tat.
Rezession.
Ja, man könnte meinen, die Unternehmen haben ganz andere Sorgen und deswegen dachten wir, wir holen sie mal in den Digitec-Podcast rein, weil das, worüber wir reden, hat dann nämlich plötzlich doch ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Aber das werden genau. Die Hörerinnen und Hörer dann ja in der nächsten halben Stunde sukzessive sich mit uns gemeinsam zusammen puzzeln können. So, aber fangen wir doch einfach mal mit dem an, was Sie schon gesagt haben. Warum sollte man in einer Zeit, in der wirklich nicht wenige unserer Hörer mit ihrer wirtschaftlichen Existenz kämpfen werden, an Wachstum denken?
Naja, weil Wachstum etwas mit der Zukunft zu tun hat. Das soll auch gar nicht zynisch oder euphemistisch klingen. Ich weiß natürlich, dass viele Hörerinnen und Hörer tatsächlich jetzt überlegen, wie kann ich meine Existenz überhaupt sichern? Aber wir dürfen Wachstum ja auch nicht auf das rein betriebswirtschaftliche begrenzen. Wir müssen Wachstum, und das sehen wir in vielen Unternehmen zurzeit, ja auch darauf pointieren, dass es qualitative Aspekte hat. Wie viele Unternehmen verändern sich zurzeit? Meine Frau sagte gestern noch, es ist doch jetzt die Zeit der Unternehmerinnen und Unternehmer. Jetzt gilt es doch wirklich, was zu unternehmen. Und das stimmt auch. Natürlich ist das schwer, wenn man gerade überlegt, wie bekomme ich meine Miete gezahlt? Aber da ist ja auch nicht jedes Unternehmen, das muss man ja auch sagen. Unsere Klienten sind sehr häufig sehr bedacht arbeitende mittelständische Unternehmen und da bewegt sich zurzeit eine enorme Menge, teilweise sogar in Sachen betriebswirtschaftlichen Wachstums, weil viele davon auch profitieren, andererseits aber auch in Sachen qualitativen Wachstums.
Qualitativ, indem man auf der Wertschöpfungskette Dinge macht, die im wahrsten Sinne des Wortes wertvoller sind.
Ja, und auch indem man eine Arbeitsweise wählt, die zukunftsgerichtet zu sein scheint. Das ist jetzt eine Zeit, in der auch Dinge, ja, nachhaltiger und auch moderner und vielleicht sogar effektiver. Also wenn es uns gut geht, dann sind wir ja, und das soll wirklich, ich muss das immer wieder sagen, das soll nicht zynisch klingen, das meine ich ganz ernst. Wenn es uns gut geht, dann ist der Veränderungsdruck ja gar nicht so furchtbar hoch. Und zurzeit ist es so, dass der Veränderungsdruck immens ist. Und ich habe just noch vor unserem Gespräch mit zwei Klienten Unternehmen gesprochen, mit zwei Gesellschaftern von mittelständischen Unternehmen. Und die haben beide gesagt, unabhängig voneinander, wir haben hier so viel verändert, wie sonst fast nie in der Vergangenheit. Auch in Sachen Digitalisierung, in Sachen Zusammenarbeit. Ich meine, Groupware-Software wird ja jetzt gerade installiert wie verrückt. Das war früher undenkbar.
Ja, das geht der FAZ natürlich genauso. Also wir sitzen klar. Ja auch inzwischen fast alle im Homeoffice und natürlich ja. Hat das eine Explosion von Softwarenutzung zur Kommunikation und zur Zusammenarbeit bei uns mit sich gebracht, die bis vor 3 Wochen, vielleicht sogar bis vor 2 Wochen noch vollkommen unvorstellbar gewesen wäre. Ja, klar, da muss man halt mal gucken. Das ist natürlich schon im Moment noch eine Beschäftigung sehr intern, sehr viel mit sich selbst, dass das überhaupt erstmal wieder funktioniert und weitergeht. Aber vielleicht kann man dann natürlich mit Blick auf den Kunden und Flexibilität und agile Strukturen dann auch noch langfristig was draus lernen.
Ja, da bin ich ganz sicher, weil die Kunden lernen das ja auch gerade, das interne Miteinander anders arbeiten und das auch Prozesse neu aufzustellen. Ich hatte auch heute ein ein Videocall mit unserem Startup, was wir letztes Jahr gegründet haben, was die Arbeitswelt durch stringentere Prozesse wesentlich auf den Kopf stellen wird im positivsten Sinne. Und natürlich geht es auch dort darum, wie sehen eigentlich unsere Geschäftsprozesse künftig aus? Wie wollen wir das weiter bewerkstelligen? Die Annahme, dass diese Corona-Zeit jetzt einmalig ist und nie wiederkommt, die finde ich sehr wackelig. Bill Gates hat nicht umsonst schon lange vor Pandemien gewarnt. Damals war es Ebola. Jetzt ist es eben Corona. Sagt uns niemand, es gibt niemand die Garantie dafür, dass nicht in einigen Jahren wieder etwas derartiges stattfindet. Wir müssen uns rüsten. Und zwar sowohl strategisch als auch prozessual.
Bill Gates ist ja sehr, sehr pessimistisch, hat in der Nacht von gestern auf heute eine Stellungnahme abgegeben und hat gesagt, wir müssen in Amerika jetzt 10 Wochen dicht machen. Es ist gar kein anderer Weg, sonst kriegen wir das danach überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Aber jetzt denken wir mal erstmal im ersten Schritt unseres Gesprächs an das, was tatsächlich unmittelbar zu tun ist, ob es jetzt 4, 5 oder vielleicht 10 Wochen dauert. Da muss ja irgendwie das Geld reichen. So, das heißt, was ist jetzt die wichtigste Aufgabe? Erstmal Cash-Management in den Griff bekommen?
Ja, wir haben 3 Dinge zu tun. Das eine ist die Stabilisierung, das andere ist die Strategie und das dritte ist Führung. Und in der Tat ist es jetzt das Wichtigste, zunächst einmal die Stabilisierung herbeizuführen, also sich ein Unternehmen auch so stabil wie möglich hinzukriegen, Kosten natürlich in den Griff zu bekommen, gleichzeitig aber das wichtigste Gut, was wir im Unternehmen haben, nämlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu verlieren und auch nicht zu sehr zu frustrieren. Da haben wir schon eine Schnittstelle zur Führung. Aber Cash Management ist ja schon extrem wichtig. Liquiditätsmanagement, Forderungen wirklich einzubringen. Ich habe jetzt neulich ein Schreiben gesehen, wo ein Kunde seinem Lieferanten gesagt hat, wir verlängern jetzt das Zahlungsziel. Das war keine Frage, das war ein Statement. Und das ging nicht nur an diesen Lieferanten. Und das finde ich schon schwierig. Da muss man schon ein bisschen gucken, dass man auch fair bleibt. Also Einbringen von Forderungen, Kosten runterschrauben, wo es geht, aber nicht bis an den Stillstand. Das Verhältnis zur Hausbank wieder aufleben lassen. Idealerweise war das vorher schon gut. Dann ist es nämlich leichter, an Geld zu kommen. Natürlich die Förderprogramme des Bundes, über die ich im Einzelnen gar nicht im Detail informiert bin, auszunutzen oder des Landes. Aber
die sind ja auch eigentlich gerade alle eben erst beschlossen worden. Da muss genau. Man halt, ich glaube, da ist auch ein ganz guter Tipp, sich, was auch gerne mal vergessen wird, an die jeweilig örtliche Industrie- und Handelskammer zu wenden.
Unbedingt. Die IHK wird massiv unterschätzt. Das Know-how ist dort vorhanden. Die Personen sind willens und fähig, Auskunft zu geben, sofern sie denn von dem anderen nicht überrascht werden und übermannt werden oder andere Engpässe entstehen. Aber die IHK ist ein ganz exzellenter Ansprechpartner, weil sie immer neutral informieren kann, ohne irgendeine Position beziehen zu müssen. Und die ist wirklich dafür da, den Unternehmen zu helfen. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument. Ich empfehle die IHK immer.
Jetzt haben wir vielleicht dann eben gerade das Unternehmen stabilisiert, indem ich die Mitarbeiter bei der Stange halte, mit denen auch vernünftig kommuniziere, denen auch transparent gegenübertrete und sage, so und so sieht es aus und ich denke mir, es läuft dann künftig so und so und was können wir gemeinsam tun und dann habe ich meine Liquidität vielleicht mit meinem Bankberater gemanagt und mit Hilfe der IHK Programme in Anspruch genommen, die der Bundestag gerade erst beschlossen hat und dann vielleicht auch eben die KfW dran angekoppelt und all das. Dann habe ich also meine internen Hausaufgaben gemacht, aber dann gibt's ja auf der anderen Seite noch die Kunden. Wie gehe ich denn jenseits des Forderungen-Eintreibens mit denen um?
Ich bin ein Verfechter davon, Kundenbeziehungen in guten wie in schlechten Zeiten zu pflegen und das auch ehrlich zu tun. Und jetzt Kunden zu helfen, wissend, dass man selber in einer schwierigen Phase ist, ist etwas, was Kunden nicht vergessen werden. Zumindest die meisten Kunden nicht vergessen werden. Gibt es irgendetwas, was wir tun können für unsere Kunden, vielleicht sogar kostenfrei, vielleicht sogar werden wir es nie honoriert bekommen, das könnte sein, aber gibt es etwas, wie wir jetzt unseren Kunden helfen können, aus der Patsche zu kommen? ohne uns selbst zu gefährden. So etwas wird nicht vergessen. Das gehört auch zur Stabilisierung, zur Absicherung hinzu. Bestehende Geschäftsbeziehungen erst einmal abzusichern. Es ist auch jetzt gar nicht die Zeit, auch selbst wenn man ein knappes Gut verkauft und selbst wenn die Marktwirtschaft das nahelegt, die Preise zu erhöhen.
So, das finde ich gar krisengewinnermäßig.
Ja, genau. Das finde ich, ich finde das gar keine gute Idee, weil das wird nämlich auch nicht vergessen. Und das mag marktwirtschaftlich und gewinnorientiert Sinn machen, aber auf der langen Achse, glaube ich, ist es nicht besonders förderlich, weil so etwas würden wir uns ja auch merken. Und vielleicht diesen Lieferanten dann künftig ein wenig weniger berücksichtigen. Das heißt, dass diese Innenschau, diese Innensicht, diese Stabilisierung darf sich nicht nur in der Tat auf das eigene Unternehmen beziehen, sondern auch auf das Umfeld. Man ist ja nicht alleine und es wird eine Zeit nach der Krise geben und dann will man auf stabile Geschäftsbeziehungen schauen und nicht auf Kunden, die am Boden liegen.
Also auch da kommt es auf Empathie an, auf eine gewisse Sensibilität, dass man erkennt, was die für Bedürfnisse haben und dann auch wirklich ein kundenorientiertes Unternehmen in der Krise. Es ist immer gut, ein kundenorientiertes Unternehmen zu sein, aber jetzt dann halt eben so wichtig wie nie, große Herausforderung. Naja gut, also auch das, was wir da jetzt gesagt haben, ist letztlich ein stabilisierendes Element. Aber dann haben wir sie ja am Telefon, weil sie sich mit Wachstum auskennen. Und dann stellt sich natürlich an dieser Stelle dann schon die Frage, wie erhalte ich jetzt Erfindergeist und Kreativität in so einer Phase, wo ich mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bin, weil leinhaft würde ich vermuten, dass das ja immer noch die besten Quellen für Wachstum sind.
Ja, es ist schwierig, das gebe ich zu. Es ist aber möglich, das zeigen viele Unternehmen, mit denen wir sprechen. Der natürliche Feind der Strategie ist ja das operative Geschäft. Wenn das brummt, dann arbeitet man nicht an der Strategie. Und wenn es nicht brummt, arbeitet man auch nicht an der Strategie, weil man versucht, das operative Geschäft irgendwie wieder aufs Gleis zu bekommen. Hätte ich doch an meiner Wachstumsstrategie gearbeitet in der Vergangenheit, hilft jetzt wenig. Gleichwohl sind ja viele Unternehmen im strategischen Prozess und es reicht eben nicht, das Feuer zu löschen oder die Stabilisierung herbeizuführen, sondern es muss jetzt auch an der Strategie weitergearbeitet werden. Wofür wollen wir denn in Zukunft stehen? Wofür wollen wir jetzt stehen? Was müssen wir jetzt noch ausprägen? Wo haben wir jetzt auch Zeit, tatsächlich uns mit Dingen zu beschäftigen? Wo ist in der Entwicklung möglicherweise Zeit, Produkte zu entwickeln, die nach der Krise wieder greifen? Gibt es irgendwelche Prioritäten, die wir neu ordnen müssen? Was passt eigentlich zum Unternehmen? Es kann ja sein, dass wir irgendwann wieder in näherer Zukunft in einen halbwegs geordneten Wirtschaftsmodus kommen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Und die Frage, sich jetzt zu stellen, wofür wollen wir denn stehen, die ist legitim und vor allen Dingen hält sie das Unternehmen in Bewegung und nicht nur in Hektik. Und Bewegung ist eine notwendige Bedingung für Wachstum. Man darf auch mal sagen, man kann ja auch mal auf den Wettbewerb schauen, wen können wir jetzt übernehmen?
Der eine oder andere. Weil die gerade günstiger geworden sind, vielleicht, weil ich selber aus der Vergangenheit noch Kraft habe und jetzt die unternehmerische Chance nutzen kann, in der Krise zuzukaufen, sozusagen. Buy low.
Genau. Ja, genau. Und das finde ich ja auch buy überhaupt, ne? Das finde ich, das nicht nur buy low, sondern überhaupt etwas, eine Chance wahrzunehmen, das kann ein dreifacher Gewinn sein, weil das Unternehmen selbst, das übernehmende Unternehmen kann hier eine Wachstumschance ergreifen. Das abgebende Unternehmen kann dadurch eine Insolvenz vermeiden und seine Reputation auch nachhaltig noch stabil halten. Und die Kunden gewinnen auch, weil sie keine Ausfälle zu befürchten haben. Das ist jetzt nicht so naheliegend, dass man sich damit beschäftigt und mag auch kontraintuitiv sein. Aber aus Wachstumsgedanken muss man sich schon damit auseinandersetzen. Wie sieht denn mein Bild nach der Krise aus?
Wenn man so ein bisschen in die Unternehmensgeschichte von allen möglichen Firmen guckt, die groß geworden sind im Laufe der Jahrzehnte und vielleicht auch eines Jahrhunderts, dann ist es natürlich schon oft so, dass ein Unternehmenshistoriker lernt, wow, die haben in einer tiefen Krise richtig, richtig Mut gehabt, ne, und sind, weiß ich nicht, es gibt gar nicht wenig Unternehmen, die sind so 1848, 49 in so eine neue Phase getreten, da war in Deutschland Bürgerkrieg und so. Und trotzdem, ja, zum Teil mit einquartierten Truppen in den eigenen Wohnungen haben die da von da aus Unternehmen aufgebaut, die dann später zu Weltkonzernen geworden sind. Und ja, vielleicht muss man sich daran erinnern, dass die Zeiten früher jetzt auch nicht immer so gewesen sind wie in den letzten 20 Jahren.
Ganz genau. Und ich glaube, dass die Erfolgsphase, diese Boomphase, die wir jetzt seit, ich weiß gar nicht, 11 Jahren, glaube ich, auf die wir zurückblicken, dass die alles andere als selbstverständlich ist und dass sie auch müde machen kann. Erfolg kann müde machen. Das müssen wir uns vor Augen halten, weil wir, wenn die Tauben einen in den Mund fliegen, die Gebratenen, dann braucht man sich nicht anzustrengen. Und auch das ist nicht euphemistisch gemeint. Ich bin der festen Überzeugung, dass in ein paar Tagen oder teilweise hat das auch schon stattgefunden, immer mehr Unternehmen darüber nachdenken werden, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Wir haben uns einigermaßen arrangiert. Wir haben bei einigen Abteilungen oder Mitarbeitern Kurzarbeit beantragt. Wir haben die Kosten einigermaßen im Griff. Wir müssen aber doch jetzt mal uns mit uns beschäftigen und schauen, was können wir jetzt noch zusätzlich tun, um das Geschäft am Laufen zu halten. Das können digitale Angebote sein, die zuvor gar nicht da waren. So erfindet sich beispielsweise der ein oder andere Händler gerade neu, der sagte, oh, in Sachen Online, da bin ich aber doch ein bisschen zurückhaltend. Ja, jetzt geht es plötzlich. Da erfinden sich Unternehmen
neu. Wenn dann
neu.
Da, ne?
Ja, gerade der Handel, ich meine, der ist ja ohnehin schon gebeutelt, schmale Renditen. Und
jetzt ist er auch noch geschlossen.
Und online immer als Bedrohung. Jetzt plötzlich könnte dieses Thema online ja eine große Chance sein. Das war es vorher auch schon, aber jetzt wird es vielleicht gesehen. Oder
könnte uns natürlich jetzt der eine oder andere vorwerfen, so nach dem Motto, ja, schön, ist aber naiv, weil es landet ja doch alles bei Amazon, ne? Vom Buch bis zum Baumarkt.
Ja, das klar, dieser Vorwurf, der ist immer möglich, aber der wird dadurch auch nicht richtiger.
Also, wenn man sozusagen aufgibt, bevor man es überhaupt versucht hat, braucht man es tatsächlich unternehmerisch gar nicht erst anzufangen.
Genau. Und das ist auch dieser Ansatz, der Wachstum kommt ja nicht von allein. Wachstum kommt auch nicht allein durch digitale oder analoge Leistungen. Wachstum kommt immer über einen Nutzen. Und der Nutzen, den wir jetzt schaffen können, alle Unternehmer, hat sich geändert gegenüber vorher. Wir können als Beratungsgesellschaft zurzeit nicht durch die Gegend reisen und lustig Meetings machen, tolle Strategie-Meetings machen. Wir müssen Dinge virtuell tun. Das erfindet unser Geschäftssystem neu. Ein Händler kann gerade nichts verkaufen, weil die Tür abgeschlossen ist, aber er kann ja online, zumindest mit seinen Kunden, deren Adressen und E-Mails er hoffentlich legal gesammelt hat, in Kontakt treten und Dinge zum Ausdruck bringen, die er jetzt tun kann. Ein Restaurant kann jetzt schauen, ob es sich irgendwie entweder einem Lieferdienst anschließt oder selber etwas ausbringt und Dinge nach draußen bringt. Wir können auch Gutes tun mit Waren beispielsweise, da sprach ich vorhin auch mit einem Unternehmen, mit Waren, die noch vor der Verderblichkeit sind, also noch gut nutzbar sind und die verschenken. Es ist allemal besser, als wenn sie verkommen. Also wir können etwas tun, um in Bewegung zu bleiben. Und das ist etwas ganz Essentielles. Nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und zu warten, dass man gefressen wird, sondern wirklich aktiv zu sein, in Bewegung zu bleiben. Wir alle wissen, wie das ist, wenn man mit einem normalen, nicht e-motorisierten Bike den Berg hochfährt und absteigt. Dann wieder aufzusteigen und weiterzufahren, ist ungleich schwieriger, als einfach in Bewegung zu bleiben.
Der Antritt, das tut weh.
Ja,
das stimmt.
Das schmerzt. Ja. Oder auf der Hütte zu sein, einen Radler zu trinken, eine Pause zu machen, ne? Das ist auch nicht gut.
Nee, dafür nicht. Vielleicht für was anderes. Aber zwischendurch war da so eine Frage liegen geblieben, die ich auf der Zunge hatte, die ich dann jetzt nochmal stelle. Ja, klar, Kreativität erhalten, Dinge planen. Aber wenn jetzt mal eine ganze Truppe im Homeoffice sitzt, und ich mit denen jetzt hauptsächlich noch über diese Kollaborationstools verbunden bin. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, darunter leidet Kreativität. Man kriegt es ganz gut hin, seinen Alltag zu organisieren, die strukturierten Dinge, die vorher auch schon in der Präsenzveranstaltung sozusagen mehr oder weniger, aber doch eher mehr strukturiert abgelaufen sind, kann man da auch ganz gut so sequenziell abarbeiten und der Laden läuft schon irgendwie. Aber so wirklich neue kreative Gedanken in einer Gruppe diskutieren, dafür finde ich sowohl jetzt Slack oder Teams, aber auch eine Videokonferenz über Skype oder was weiß ich, oft ein bisschen mühsam. Wie geht's Ihnen da?
Ja, das ist eine neue Form der Arbeit, die wir erst üben müssen. Wir haben bei Mandat in meinem Unternehmen beispielsweise jetzt eine virtuelle Pause eingerichtet. Wir werden uns also zu regelmäßigen Zeitfenstern gemeinschaftlich treffen, virtuell, jeder, wo er gerade ist, ob nun bei Mandat oder im Homeoffice, und werden einfach Mittagspause machen, wie wir es gewohnt sind, nur virtuell. Das ist eine Kulturfrage, um auch diese Kultur aufrechtzuerhalten, denn die leidet auch, ne, gerade bei Unternehmen, die auf Zusammenarbeit und Gemeinschaft gesetzt haben, sehr stark. Die leiden wesentlich mehr darunter als bei Unternehmen, die es gewohnt sind, verteilt zu arbeiten. Und zu Führung, das war ja die dritte Ebene, zu Führung gehört auch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, zu überlegen, wie wir denn kreativ sein können. Sie haben dieses Thema Kreativität jetzt ja gerade explizit angeführt. In dem Fall wäre die Frage nicht, oh Gott, was geht denn alles nicht, sondern die Frage ist, wie können wir gewährleisten, was ist das richtige Medium, damit wir, wenn wir kreativ sein wollen, das auch noch können. Und dann probiert man es eben aus und dann geht man auf die Wünsche der Einzelnen ein. Mit einer Videokonferenz finde ich das zum Beispiel gar nicht so schlecht. Wir hatten gerade eine Videokonferenz mit unserem Startup, wo wir auch kreativ über ein paar Lösungen nachgedacht haben.
Ging ganz gut.
Das ging super. Mhm. Und die beiden Geschäftsführer von Flowers haben auch super Ideen eingebracht. Wir hatten Ideen dazu gebracht als Co-Gesellschafter und Investoren. Und das ging eigentlich ganz gut. Und ich bin sicher, dass je besser man sich kennt und je mehr man schon in der realen Welt miteinander gearbeitet hat, desto leichter ist es auch, das virtuell zu tun. Also ein Brainstorming am Telefon finde ich schwierig, aber wenn ich die Person und die Mimik und Gestik sehe zumindest, ist es doch etwas leichter, vorausgesetzt, ich kenne die Person. Also von null anfangen jetzt mit einem Team, das noch nie sich gesehen hat, plötzlich ein Brainstorming zu machen.
Fast unmöglich.
Kreativ,
ne?
Ja, finde ich schwierig.
Ja.
Andererseits geht's aber. Und das hat auch etwas mit Führung zu tun, nämlich mit dieser Unsicherheit umzugehen. Das ist ja nur eine Facette der Unsicherheit. Die eine Frage, die die Mitarbeiter haben, ist, wie geht's überhaupt weiter? Klammer auf, geht es überhaupt weiter? Klammer zu. Und die andere Frage ist, ja, wie arbeiten wir denn jetzt zusammen? Und dabei ganz klar auch zu vermitteln, die Führung hat kein Patentrezept. Es ist eine Phase der Unsicherheit. Und mit dieser Unsicherheit müssen wir Dinge ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann gelingt es eben nicht. Dann wählen wir eine andere Alternative. Aber das kann ein ganz starkes Bindungselement werden, wenn wir aus der Krise raus sind, weil wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch neue Verantwortungen auferlegt haben. Und wir werden sehen, die sind damit klargekommen.
Was rechnen Sie denn eigentlich selber, lieber Herr Quelle, mit was für einer Zeitspanne planen Sie so für Ihr Unternehmen, für diese Zeit, die es zu überstehen gilt? Ich weiß, es ist Kaffeesatzleserei, aber irgendeinen Plan werden Sie ja haben. Also ich kann auch gerne verraten, die FAZ guckt jetzt erstmal so bis zum 19. April und sieht dann mal weiter. Wie ist es bei Ihnen so?
Ja, ich glaube, der 19. April ist schon weggefrühstückt, um das mal ganz salopp zu formulieren. Das wäre der Best Case, dass nach dem 19.
April. Ja, das wäre das Ende der hessischen Osterferien in dem Fall.
Ja. Genau, aber das, ich glaube das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand plötzlich sagt, so 20. April, alle dürfen wieder lustig durch die Welt reisen und wir gehen jetzt wieder zur Schule und in die Kita und die Wirtschaft läuft wieder ganz normal, der Textilhändler darf auch wieder aufschließen, alles fein. Das wird, glaube ich, so nicht passieren. Wäre auch gar nicht klug.
Eher länger.
Ja, wir rechnen hier mit also ich sehe die Sommerferien noch nicht komplett reisefähig, da bin ich vergleichsweise sicher inzwischen. Wäre es so, würde ich mich wundern. Und der Worst Case, mit dem wir planen, ist Ende des Jahres bis hin in Anfang 21, bis es wieder normal ist. Weil man kann ja auch.
Ich glaube, jetzt haben gerade ein paar Hörer die Luft angehalten.
Ja, das ist einfach, Sie haben mich nach meiner persönlichen Meinung gefragt. Die Wirtschaft wird so lange hoffentlich nicht stillstehen. Und ich bin auch sehr froh, ich habe bereits wenn nicht sogar vor Beginn des Lockdowns oder Shutdowns gesagt, wir müssen dringend ein sogenanntes Exit-Szenario haben. Eine Frage, wie kommen wir denn aus dieser besonderen Situation wieder heraus? Auch das aus Wachstumssicht. Denn wir können uns ja gar nicht erlauben, die Wirtschaft so lange stehen zu lassen. Wir brauchen, ich habe keine Patentlösung, die wird es auch nicht geben, aber wir brauchen eine Lösung. Und ich bin sehr dankbar, dass zunehmend in der Politik auch dieser Gedanke aufgegriffen wird und überlegt wird, wie können wir denn zumindest die Wirtschaft wieder als Treibstoff, als Motor unseres Zusammenlebens wieder auf ein Gleis bringen, das ein vernünftiges Wirtschaften ermöglicht, ohne zugleich ein zu großes Risiko in Sachen Volksgesundheit einzugehen.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es so sukzessive wieder eingeschaltet wird, ne? Dass bestimmte Dinge dann irgendwie wieder gehen und anderes dann halt eben einfach auch noch dauert, dass vielleicht auch bestimmte, also ich sage jetzt einfach mal das böse Wort, Überwachungstools vielleicht dann irgendwie zur Verfügung stehen, wo man dann besser nachverfolgen kann, mit wem hat der infizierte XY gerade Kontakt gehabt, sei es über eine Handyüberwachung oder was weiß ich, und dass dadurch Freiheiten an anderer Stelle wieder gewonnen werden können, und dann es macht so bis zum Jahresende immer weiter klack, 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 und dann sind wir vielleicht irgendwann dann wieder da, wo wir hinwollen. So in der Richtung müsste man sie verstehen.
Ja, in der Richtung würde ich verstanden werden wollen, wobei ich von diesen Überwachungstools Angst habe, das muss ich wirklich sagen. Also wenn wir da einsteigen, das ist jetzt ja schon so, mit diesen Einschränkungen der Grundrechte haben wir einen Präzedenzfall geschaffen, der beim nächsten Mal kein Präzedenzfall mehr wäre. Da könnte man sagen, das haben wir ja schon mal so gemacht. Und ich bin sehr vorsichtig, was solche Dinge anbelangt, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Auch Überwachungstools und so. Das ist,
ich wollte es auch eben nicht empfehlen. Ne? Die FAZ ist sehr für Freiheit. Ich Austausch von Bauchgefühl und Erwartungen mit Blick auf auch Schlagzeilen, was so zur Verfügung stellen von Telekommunikationsdaten und so angeht. Ne? Da ganz offensichtlich läuft da ja was im Hintergrund.
Ein Wort noch zum Sukzessiven, weil das auch wichtig ist. Wir sind als Menschen ja gar nicht gewohnt, exponentiell zu denken. Und Wachstum hat nun mal was mit exponentiellen Entwicklungen zu tun. Genauso ist es auch die Einschränkungen nicht digital, also in 1- und 0-Schalter wieder zurückzunehmen, sondern wirklich ein sukzessives Zurückfahren in den Normalmodus oder hinfahren zu dem Normalmodus ist wirklich wichtig. Ich halte gar nichts davon jetzt, das wird auch nicht passieren, dass man plötzlich sagt, am Tag X ist alles wieder wie früher. Das glaube ich nicht. Ja. Das wäre auch nicht klug.
Vielen Dank, lieber Herr Quelle. Ich bin mir sicher, da waren ein paar wertvolle Tipps und Denkanstöße dabei. Es hatte ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Wer genau zugehört hat, hat gemerkt, dass es eigentlich gar keinen anderen Weg mehr gibt, als jetzt voll auf die digitale Welle zu springen und das Unternehmen in diese Welt zu transferieren. Ist für Deutschland eine Riesenchance, ist für deutsche Unternehmen eine große Chance, und drücken wir uns alle die Daumen, dass ganz, ganz viele der Unternehmen, die da jetzt so furchtbar angeschlagen sind, diese Kurve kriegen. Wenn wir ein ganz, ganz, ganz kleines wenig dazu beigetragen haben, freue ich mich sehr. Bedanke mich bei Ihnen herzlich, lieber Herr Quelle. Bleiben Sie gesund, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sei für die Zeit bis zum nächsten Digitech-Podcast auf jeden Fall unsere FAZ Digitech-App empfohlen, die Sie in den App-Stores finden, die Sie dort auch erstmal kostenlos ausprobieren können. Ganz neue Version in dieser Woche in die App-Stores reingerollt, jetzt auch mit Darstellung auf dem Tablet. Also auch hier geht es trotz Krise weiter. Probieren Sie es gerne mal aus und bleiben auch Sie alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.